Die Tiere sind vollkommen ruhig. Sie sind wie ein deutscher Facharbeiter. Fokussiert, konzentriert, tasten sich langsam von hinten ans Heck einer Yacht ran, gehen von unten an das Ruder ran, stupsen das mal an, testen so ein bisschen rum, Phase 1. Auffällig ist dann schon immer so ein ganz energisches Ausblasen. Dann immer wieder zurückkehren und dann irgendwann kommt so Phase 3, dieser Moment, wo die also das Ruder packen und dann ein 8-Tonnen-Tier, die dann versuchen, dieses Ruder mit aller Kraft wegzureißen, wenn es im ersten Moment nicht klappt, wieder weggehen, energisch ausblasen, wieder einen Kreis drehen, zurückkommen, nächster Anlauf.
Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Stell dir vor, du segelst einhand über die Biskaya. Du bist alleine auf dem Boot und als es Nacht wird, musst du dir eine Pause gönnen. Du machst es dir im Cockpit gemütlich und schläfst ein. Als du wieder aufwachst, erhellt der Mondschein die Meeresoberfläche. Und neben deinem Boot siehst du einen Kopf, der aus dem Wasser schaut und dich beobachtet. Es ist der Kopf eines Orcas und er nimmt dich genau in den Blick. Im Laufe der Zeit tauchen immer weitere Köpfe auf, die aus dem Wasser gucken und dich anschauen. Das ist eine Situation, die ich mir ganz schön gruselig vorstelle. Zumal ich weiß, dass in den letzten Jahren auf der Biskaya immer häufiger Orca-Attacken auf Segelboote passiert sind. Diese Geschichte ist tatsächlich so passiert. Und Thomas Käsbohrer, den ich heute interviewe, hat diese und viele weitere Geschichten eingesammelt und ein Buch über die Orca-Zwischenfälle geschrieben. Es heißt Das Rätsel der Orcas, wie Orcas sich das Meer zurückholen, warum sie Boote angreifen. Und für dieses Buch hat er mit über 50 Personen gesprochen, die selbst Orca-Attacken erlebt haben. Er hat mit MeeresbiologInnen gesprochen und mit VerhaltensforscherInnen und ganz vielen Personen, die dabei helfen können, dieses Rätsel zu lösen. Warum passiert das? Warum machen die Orcas das? Und so viel muss ich vorwegnehmen. Wissenschaftlich gibt es da noch keine einheitliche Lösung, die ganz klar erklären kann, warum das passiert. Deswegen kann natürlich auch Thomas diese Antwort nicht liefern. Aber er wird uns in dieser Folge ganz, ganz viel über die Orcas erzählen und verschiedenste Theorien vorstellen, die erklären könnten, warum das Ganze passiert. Und ich bin mir sicher, wenn du diese Folge gehört hast, bist du selbst eine ganze Ecke schlauer geworden, weißt viel mehr über die Orcas und hast vielleicht auch selbst eine Idee, warum das eigentlich passiert. Bevor ihr die Folge anhört, möchte ich noch eine kleine Triggerwarnung geben. Relativ zu Beginn sprechen wir über die Orcas und ihre ausgefeilten Jagdmethoden. Dann gibt es eine Stelle, an der ich sogar nochmal explizit nachfrage, wie Orcas das eigentlich schaffen, andere Wale zu erbeuten. Und das, was Thomas dann erzählt, ist aus menschlicher Perspektive grausam, denn die Orcas gehen dabei nicht gerade zimperlich vor. Wer keine Lust hat, sich diese grausamen Jagdtechniken der Orcas anzuhören, der kann einfach 3 Minuten vorspulen und dann ist diese ganze Situation wieder vorbei. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge mit Thomas Käsbohrer. Er ist nicht nur selbst begeisterter Segler und Autor, sondern auch Podcaster. Er macht den Podcast Segeln ist Meer. Ich freue mich, dass er heute im Helden der Meere Podcast zu hören ist und all das Wissen, was er über die Orcas angesammelt hat, mit uns teilt. Und dabei wünsche ich auch euch ganz viel Spaß. Advertorial. Wenn ich mir einen Film anschaue, dann ist das fast immer eine Naturdoku. Denn nichts fasziniert mich so sehr wie die Wunder, die unser Planet zu bieten hat. Besonders, wenn sich diese unter der Wasseroberfläche abspielen. Und allen, die solche Dokumentationen genauso lieben wie ich, möchte ich eine Empfehlung aussprechen. Und zwar haben sich Disney und National Geographic zusammengetan und stellen im April, passend zum Earth Month, Initiativen zum Schutz, zur Wiederherstellung und zur Wertschätzung von unserem Zuhause in den Mittelpunkt. Besonders den Earth Day, nämlich Montag, den 22. April 2024, solltet ihr euch notieren. An diesem Tag starten einige Highlights, darunter auch die Dokumentation Die geheimnisvolle Welt der Oktopusse, die vom Oscar-Preisträger und Meeresenthusiasten James Cameron produziert wurde. Ich durfte die dreiteilige Doku schon vorab anschauen und bin begeistert von diesen Tieren. Sie haben drei Herzen, blaues Blut und können sich durch ein Loch von der Größe ihrer Augäpfel zwängen. Sie sind intelligent, sozial und neugierig, aber zugleich auch furchterregend. Sie sind Meister der Tarnung und Verwandlung und sie besitzen erstaunliche Fähigkeiten, die die menschliche Vorstellungskraft übertreffen. Neugierig geworden? Selbst abtauchen in die geheimnisvolle Welt der Oktopusse könnt ihr am 22. und 23. April jeweils ab 20.15 Uhr auf National Geographic Wild im TV oder ab dem 22. April auf Disney Plus im Stream. Hallo Thomas.
Hallo Christian.
Ich freue mich, dass wir zueinander gefunden haben, wobei wir nicht an einem Ort sitzen, sondern ich erwische dich gerade auf Mallorca.
Ja, das ist mein Refugi, nenne ich es. Das ist eine kleine Zuflucht. Also wenn ich schreiben muss, ich arbeite gerade an einem neuen Buch, dann haue ich einfach hierher ab und dann komme ich so in meinen Rhythmus und kann eigentlich Tag und Nacht an dem Projekt arbeiten und das ist dann besser, als wenn ich das daheim tue. Da gibt es dann immer so ein klein bisschen Konflikte, wenn man nur in seinen Büchern denkt und meine Frau dann sagt, also jetzt wird es mal wieder Zeit, dass du fertig wirst.
Verstehe. Habt ihr da noch ein kleines Häuschen oder mietest du dich da wo ein oder wie muss man sich das vorstellen?
Nee, ich habe ja so ein kleines Häuschen, kleine Wohnung. Das ist ganz gut. Wir sind da eigentlich im Nordosten, ist es die wilde Ecke, ist es relativ nah am Meer, also ohne Meer geht nicht. Das Verrückte an der Geschichte ist, ich bin ja jahrelang durchs Mittelmeer gesegelt, also seit 2014, seit März. Seit meiner Abberufung als Geschäftsführer 22 Jahre eines Computerverlags und habe dann immer davon geträumt, mal ein halbes Jahr segeln zu gehen. Und dann bin ich so 6, 7 Jahre durchs Mittelmeer gesegelt und habe immer gesagt, ich würde jetzt gerne eine nette Insel finden, wo meine Frau und ich mal sein können. Mhm. Bin also in die Türkei und bin in Griechenland und bin Sizilien und es wurde dann ausgerechnet Mallorca. Hat aber seine Gründe.
Sehr cool. Welche das sind? Ich glaube, das ist eher Thema für ein anderes Gespräch. Wir haben nämlich noch so viel vor. Aber eins würde mich interessieren. Du schreibst jetzt schon wieder an einem Buch. Wie viele Bücher hast du insgesamt schon rausgebracht? Das muss eine ganze Menge sein.
Ich habe zählen aufgehört, Christian. Als Verleger.
Wirklich?
Computerbücher habe ich mal überlegt, was ich da alles verantwortet habe. Ich habe mal grob überschlagen, dass es irgendwie 4000 Bücher, CDs und CD-ROMs gewesen sein mussten, die ich als angestellter Verleger einfach irgendwo miterlebt, begleitet, betreut habe in 22 Jahren. Ich habe jetzt im eigenen Verlag bei Millemari haben wir ungefähr 50, 60 Bücher jetzt verlegt und ich habe bei 10 Zählen aufgehört. Also irgendwo bin ich jetzt zwischen 12 und 15. Grobes Gefühl. Ich weiß es nicht. Kann es wirklich nicht sagen. Ist auch kein Kokettieren.
Okay, jede Menge Bücher und eines davon ist das, worüber wir heute ganz besonders sprechen wollen, und zwar dein Orca-Buch. Aber bevor wir jetzt schon mitten im Thema landen, dieser Podcast startet traditionell mit der Kategorie Meeresrauschen.
Meeresrauschen.
Ich würde ganz gerne mit dir über eine vielleicht perfekte Begegnung mit einem Meeressäuger sprechen. Und ich habe von dir... Wir haben uns auf der Boot kennengelernt und da hast du mir die Geschichte erzählt, wie du den Cuvier-Nabelschnalen oder wie spricht man die genau aus?
Die Cuvier-Schnabelwale, ja.
Ja, die Cuvier, genau, wie du denen begegnet bist. Und vielleicht kannst du uns in diesem Moment mal mit...
Darf ich dir mal entwischen? Es leitet zwar jetzt gut über, aber ich würde gerne eine andere Geschichte erzählen, weil der bewegendste Moment mit einem Tier, also die Cuvier-Schnabelwale waren natürlich auch der Hammer und das war der Grund, warum ich das Buch letztlich geschrieben habe. Aber ich fange jetzt mal an einer ganz anderen Stelle an. So meine seglerische Sozialisation begann eigentlich in Kroatien und dann ging es gleich schnurstracks Ende der 90er in die Karibik. Und da bin ich um eine kleine Insel mal rumgeschnorchelt. Christmas Cuff heißt die American BVI, also die amerikanischen British Virgins. Und bin da um diese Inseln rumgeschnorchelt und hatte plötzlich 5 kleine Oktopusse vor mir, die so in der Schule schwammen, ja. Und das war so Wassertiefe etwa 1,60. Ich bin so geschnorchelt, die streckten mir so ihre Tentakel entgegen. Und die waren wie so eine Schule, 5 Stück in einer Reihe. Und dann habe ich plötzlich angefangen, wie ein Dirigent, meine Arme und meine Finger zu bewegen. Und dann habe ich gesehen, die machten das alles mit. Ja, die gingen wie, also 5 Tiere, die plötzlich so so richtig anfingen, irgendwo im Ballett da mit mir zu agieren. Ich habe dann große Kreise formuliert, das machten die alles mit. Und einmal habe ich dann Buh gemacht. Und dann sind sie wie eine Schule so lässig irgendwie, so 75 Zentimeter nach hinten, dass ich sie also mit den Armen nicht mehr erreichen konnte und kamen dann also wieder auf 60 Zentimeter ran. Und das ging also so 5 bis 7 Minuten und ich habe dann beschlossen, nie wieder werde ich Tintenfischringe essen.
Ja.
Weil das einfach so ungeheuer intelligente Tiere sind, die auch so kommunikativ sind. Und das hat sich mir sehr, sehr tief eingeprägt. Und das war so wirklich die erste Begegnung eigentlich.
Wow. Vielleicht kann ich dich ja doch nochmal zurück zu den Cuvier-Schnabelwalen bringen, denn wir wollen ja heute über Interaktionen mit großen Meeressäugern sprechen. Mhm. Und du hast eben schon gesagt, dass es tatsächlich auch eine Begegnung war, die für dich ein ausschlaggebender Punkt war, dich mit diesem Thema näher auseinanderzusetzen. Und so wie du es mir erklärt hast, war das ja wirklich eine fantastische Begegnung. Also nimm uns gerne mal mit, wie sich diese Situation abgespielt hat. Du fährst also auf deinem Segelboot und dann?
Und habe dann bei schönem Wetter, wenig Seegang, habe ich gemerkt, wie von rechts, also irgendwie zwei Flossen, sah aus irgendwie wie Delfine, auf mich zukommen. Die hielten Kurs aufs Boot, ich unter Motor, weil kein Wind war. Die beiden kamen so auf mich zu. Dann denke ich irgendwann, also irgendeiner muss jetzt ausweichen. Und das war schon bemerkenswert, weil normalerweise gehen Tiere Booten aus dem Weg. Mhm. Ja, die suchen nicht die Nähe der Boote, sie gehen da weg. Und die machten immer weiter. Ja, man nennt das beim Segeln Kollisionskurs, wenn du merkst, wenn der jetzt seinen Kurs beibehält und ich meinen Kurs beibehalte, dann knallt's. Dann habe ich aufgestoppt, Motor ausgestellt. Die zogen dann immer weiter geradeaus und zugen genau 2 Meter vor meinem Bug vorbei. Und ich habe gar nicht erkannt, es sah zunächst aus wie große Delfine und die fingen dann an, mich gegenläufig im Kreis um mich rumzuschwimmen. Mhm. Also weit draußen, circa 12 Seemeilen, sind ungefähr 25 Kilometer vor der albanischen Küste, allein auf dem Boot. Ich habe gesehen, die sind relativ groß für Delfine, also ungefähr 3,50 Meter, 4 Meter und hatten vollkommen vernarbte Leiber, also so wie man manchmal im Film den Moby Dick sieht, so grauer Körper und viele, viele weiße, lange Striemen da drauf. Und ich hatte nie solche Tiere gesehen und es war also ein bisschen scary, weil die einfach so um mich herum kreisten, plötzlich auftauchten. Ich konnte ihre Köpfe nicht sehen und jede Begegnung mit einem Meeressäuger ist immer wieder irgendwas, was dich auf eine besondere Art berührt. Auch Delfine, habe ich oft den Eindruck, die kommunizieren wortlos mit dir. Du tauschst Blicke mit den Tieren, sie kennen dich irgendwie. Es sind ja unheimlich alte Lebewesen, also von ihrem Werdegang her, sind länger als wir auf der Welt, als Menschen, so wie sie da sind. Und ich hatte das Gefühl, diese beiden großen Tiere haben mich irgendwie gescannt. Die sind 2-3 Mal um mich rum. Ich habe einfach nur die Hände hochgehoben, meine Handflächen gezeigt. Ich will euch nichts Böses, hatte gleichzeitig im Kopf, also wenn diese beiden 4-Meter-Tiere jetzt mein Boot demolieren wollen, so wie die Orcas, dann hätte ich eigentlich keine Chance. Ich bin allein, ich bin weit draußen. Ich könnte jetzt nichts tun. Und dann sind sie 2-mal so rum, 3-mal rum. Und dann sind sie hinter mir plötzlich abgetaucht und waren weg. Ich konnte eben nur ein paar Details erkennen, der narbige Körper, die Flosse für Delfine vollkommen untypisch hinten im letzten Drittel ihres Körpers. Also Delfine haben ja so diese geschwungene Flosse, die Finne eher in der Mitte des Körpers. Und als ich dann wieder Netz hatte und die Nacht durchgefahren bin und am nächsten Abend in Dubrovnik war, habe ich als erstes nachgeguckt, was war das jetzt eigentlich? Und habe dann rausgekriegt, das sind Cuvier-Schnabelwale, die besten Taucher, die es unter den Meeressäugern gibt, gehen auf, jetzt, was weiß ich, 500, 600 Meter runter, können 20 Minuten da unten nach ihrer Lieblingsspeise, Kraken, Oktopusse.
Mhm. Da haben wir sie wieder.
Wenn wir sie nicht essen, tut es ein anderer, ja.
Ja.
Also muss man sich immer klar machen, this is no peaceful world. Und die sind faszinierende Tiere und gehören da eigentlich gar nicht hin, sind sogenannte Irrgäste, nennt man das. Also wenn Tiere irgendwo plötzlich im Meer unterwegs sind, wo sie eigentlich überhaupt nicht hingehören Und diese Begegnung hat mich so beschäftigt, also über Wochen, dass ich überlegt habe, was wollte mir das jetzt sagen? Und ich habe dann, also believe it or not, ich habe dann irgendwie gedacht, also ich schreibe jetzt das Orca-Buch.
Was schon länger in deinem Kopf war.
Was da war, aber ich dachte, was soll mir diese Begegnung sagen? Denn es ist wirklich so, das berührt dich einfach sehr, wenn du so diesen Tieren so nahe kommst immer wieder. Aber du wirst es kennen.
Tatsächlich hatte ich noch keine so richtig nahen Begegnungen mit Meeressäugern. Also ich bin mal irgendwie auf einem Schlauchboot zum Tauchspot gefahren und dann sind ein paar Delfine nebenher gesprungen und sowas. Das ja, aber so, dass man wie du warst da alleine auf dem Boot und die Tiere so um dich herum und dich so ganz bewusst anschauen und man so das Gefühl hat, die nehmen mich wahr, die checken mich aus, die, ne, dieses Wort Interaktion, das scheint schon was ganz Besonderes zu sein. Und genau da wollen wir in dieser Folge auch noch genauer drauf eingehen. Und dass diese Interaktionen eben auch ganz unterschiedliche Formen annehmen können, erfahren wir in den nächsten Kategorien. Wir springen jetzt in das Abenteuer Ozean.
Abenteuer Ozean.
Und diese Folge, wer sie angemacht hat, der hat es im Titel schon gesehen, es geht um die Orcas, also um Schwertwale. Und vielleicht holen wir erst nochmal alle Menschen ab, was das für Tiere sind. Und vor allem würde mich auch interessieren, Thomas, was interessiert dich oder was fasziniert dich so an diesen Tieren? Stell uns mal vor, Schwertwale, was sind das für Tiere und was macht sie so besonders?
Die Faszination begann eben in Irland, als ich vor dieser Rückreise überhaupt erst gemerkt habe, was da gerade vor der Küste Westeuropas und genauer gesagt Portugals und Spaniens gerade passiert, dass die nämlich die Ruder von Yachten attackieren und diese Ruder zerlegen. Also vorher musste ich schon sehr genau überlegen, was meine Begegnung, meine allererste mit einem Orca war. Und die war tatsächlich sehr früh, als 6- oder 7-Jähriger in einem Kinderbuch, hat mich am meisten dieser schwarz-weiße Kopf fasziniert, der in diesem Kinderbuch da irgendwo zwischen einer Eisscholle aus dem Meer auftauchte. Und das kam dann plötzlich wieder. Also Orcas, du fragst, was sind das für Tiere? Ausgewachsen, die Weibchen 8 Meter Länge, 8 Tonnen, die Männchen können 10 Meter werden. Faszinierend ist ihre Lebensform, ihre Ernährung, ist nicht irgendwie, wir schnappen nach allem, was wir kriegen, sondern jede Orca-Gruppe oder Family oder sagen wir in jedem Habitat, wo die leben, sind die auf was Bestimmtes spezialisiert. Also bei diesen Orcas, die jetzt vor der Küste von Südspanien Boote attackieren, die sind auf den Thunfisch spezialisiert. Die fressen auch nichts anderes. Ich werde auf meinen Vorträgen über das Orca-Phänomen von Seglern oft gefragt, ja, wenn ich jetzt einen Eimer Heringe mitnehme, könnte ich die doch ablenken von meinem Ruder. Geht nicht, interessiert die nicht. Die wollen Thunfisch, die fressen nur Thunfisch. Orcas, die in British Columbia leben, fressen nur Königslachs, hungern lieber. Weil der Lachs ist gerade sehr selten und Forscher wissen, haben den Code analysiert und wissen sehr genau, die hungern gerade. Orcas vor der Küste Südaustraliens zerlegen 30 Meter Wale, Blauwale. Orcas in Baja California haben sich spezialisiert auf Buckelwal-Babys, Junge. Orcas in der Antarktis jagen Robben auf intelligente Weise. Also Jede Gruppe macht das irgendwie anders und ist aber dann hochspezialisiert, als würden wir nur noch irgendwo zu McDonald's rennen oder irgendwie nur noch bestimmtes veganes Essen zu uns nehmen. Ja, es ist einfach eine hohe Spezialisierung und die ist sehr wichtig, das zu verstehen. Und das Dritte, ja, du hast eine Frage.
Ja, genau. Ich wollte noch mal direkt reingehen zu dem Jagdverhalten. Das ist ja höchst beeindruckend, dass sie so ganz unterschiedliche Beute finden, sich da auch spezialisiert haben. Und es lohnt sich wirklich, schaut euch mal Orca-Dokus an. Also wie sie in der Gruppe zusammenarbeiten, das ist ja wirklich orchestriert. Das ist ein Meisterwerk an Team-Spirit und einer Teamleistung, wie da teilweise gejagt wird. Und genauso lässt sich es dann auch nur erklären, dass Wale, die selbst nur 8 bis 10 Meter in den größten Fällen lang sind, so ein mächtiges Tier wie den Blauwal mit 30 Metern erlegen. Thomas, kannst du vielleicht mal kurz erklären, wie sie das überhaupt schaffen?
Ist keine schöne Sache und nichts für zart beseitete Wesen, weil dieses Erlegen eines Blauwals geht über Stunden hinweg. Und im Grunde genommen geht es im ersten Schritt darum, dass eine Gruppe von 6, 8, 10 Orcas, also eine relativ große Gruppe, versucht, dieses Tier bewegungsunfähig zu machen. Also irgendwie versucht, dem jetzt wirklich die Flossen abzubeißen, Wunden zuzufügen, sodass sich dieser Blauwal eigentlich dann nicht mehr in die Tiefe verabschieden kann, sondern dass er über Stunden weg erstens ermattet wird und zweitens schwimmt dann das erfahrenste Tier oben auf diesen Orca drauf und er wird regelrecht ertränkt. Und
also wenn auf den Blauwal meinst du?
Der Blauwal, richtig, sorry, falscher Zungenschlag. Auf den Blauwal versuchen, dieses große Tier unter Wasser zu drücken. Wenn der müde genug ist, der ertrinkt dann. Und wenn er wieder hochkommt und nach Luft irgendwie schnappt oder so das Maul aufreißt im Todeskampf, dann schwimmt eine ältere Kuh in ihn rein, eine erfahrene, und beißt ihm die Zunge raus und zeigt den anderen, wie man das jetzt macht. Und es ist wirklich nicht schön anzuschauen, weil das sind ja majestätische Tiere. Mhm. Und das geht über 5, 6, 7 Stunden. Und der Blauwal versucht immer wieder durch Drehung seines Körpers, seines massigen Leibes, die Tiere von sich wegzuhalten, dass sie keinen Angriffspunkt finden. Aber meistens geht es nicht gut aus. Also auch die andere Gruppe in Baja California, die sich auf Buckelwalbabys spezialisiert hat, das ist nicht schön, ja.
Ja, es ist wirklich, es ist brutal. Die Natur ist da brutal und diese Tiere, das ist eben ihre Jagdmethode. Dazu muss man sagen, auch wenn sie so ausgefeilte Jagdmethoden haben, die wir aus unserer menschlichen Perspektive dann auch als sehr grausam empfinden, es gibt keine dokumentierten Angriffe von Orcas auf Menschen in der freien Wildbahn. Wohlgemerkt, es gibt Angriffe in Delfinarien. Da kann man sich den Film Blackfish mal anschauen, wer dazu mehr erfahren möchte. Aber in der freien Wildbahn gibt es das nicht, obwohl es sehr, sehr viele dokumentierte Interaktionen gibt, wo Orcas dann auch gerade sehr nah an Schwimmer und Schwimmerinnen ranfahren, an Paddler, Kanuten oder eben auch Segeljachten. Jetzt hast du ja eben erzählt, du hast selbst auch schon deine Orca-Beobachtungen gemacht und das in diesem Gebiet, in dem es mittlerweile immer wieder zu Orca-Attacken auf Segelboote kommt. Vielleicht kannst du uns mal mitnehmen, wie war es dann, als du auf einmal gesehen hast, oh, da ist einer.
Wir hatten das größte Stück der Orca Alley, so nennen britische Segler mittlerweile die Orca Alley, also da, wo die aktiv sind gegen Segeljachten. Ich hatte das größte Stück hinter mir, hatte die Straße von Gibraltar circa 2 Stunden vor mir und da habe ich links hinter mir aus dem Augenwinkel einen schwarzen Schatten gesehen und das war ein Orca und ich habe noch nie ein Tier im Wasser so schwimmen sehen. Ja, der flog förmlich übers Wasser auf mein Heck zu, so bam, bam, bam. Ich hatte das Gefühl, das ist so ein Testosteron abgefüllter Olympionike, der da voller Power irgendwie übers Wasser fliegt und auf mein Heck zukommt, war zuerst 500 Meter weg, war im Nu auf 50 Meter ran, zielstrebig auf mein Heck zu. Und ich war so fasziniert, ich habe immer gedacht, wenn ein Orca wirklich auf mich losgeht, würde ich fürchterlich Angst haben. Aber ich war zu fasziniert von dieser Art der Fortbewegung, die ich noch nie an einem Tier gesehen habe. Also ein Delfin buckelt so durchs Meer. Mhm. Jeder Fisch geht anders durch die Wellen. Und der Orca, das war beeindruckend. Dann drehte er weg, also von mir weg. Und hinter mir war ein großes spanisches Kriegsschiff, eine Fregatte. Die trainierten da gerade auf dem Achterdeck Hubschrauberlandungen. Und dann schwamm der Orca auf dieses Kriegsschiff zu. Und ich dachte so, ganz, ganz doofer Gedanke, ja, so sarkastisch. Na, der hat heute auf was anderes Appetit als mein Plastikruder. Der will was Herzhafteres heute. Und da war er weg. Das war so, ich würde sagen, so eine 50 Sekunden, 60 Sekunden Begegnung, aber war tief beeindruckend. Wie fühlt man sich, wenn man richtig attackiert wird? Ich habe für mein Buch viele, viele Segler interviewt, ungefähr 40, 50, 60 Stück. Und manche der Segler fühlten sich wirklich im Leben bedroht, weil sie sagten, they wanted to destroy us. They wanted to destroy our boat, our home. Andere sagten wiederum, die spielen nur.
Gibt es da von diesen ganzen Attacken, die du erlebt hast oder von denen du dir hast erzählen lassen, eine, die ganz besonders hängen geblieben ist und die vielleicht auch besonders deutlich macht, wie eine solche Attacke dann genau abläuft, von der du uns mal erzählen kannst, auch wenn quasi zweiter Hand?
Es gibt viele, die Geschichten, jede ist anders. Es gibt, ich könnte sie alle gerade erzählen. Ein erfahrener britischer Segler, Einhand. Wenn du Einhand bist, musst du irgendwie auf dem Meer schlafen. Meistens tust du das, indem du die Segel runternimmst. Beidrehen nennt man das. Du liegst dann auf der offenen See und legst dich hin. Meistens schläfst du so im Cockpit, also nicht unter Deck, sondern bist immer auf Alarm und auf Wache. Dann hat er sich so aufgesetzt und dann plötzlich gemerkt, dass so 5 Meter neben ihm so ein riesiger schwarzer Kopf um Mitternacht. Das war eine Mondnacht. Das ist immer unglaublich auf dem Meer. Das ist alles wahnsinnig hell. Und da tauchte erst ein großer Kopf auf, der die kleinen Augen auf ihn gerichtet hat. Und dann nacheinander so immer weitere Köpfe, bis dann so um ihn rum irgendwie so 10, 15 Köpfe in näherem und weiterem Abstand ihn betrachtet haben. Ja. Er saß so aufrecht, gerade aus dem Schlaf erwacht und guckte so aufs Wasser. Und rund um ihn rum war also dieses Rudel riesiger Orcas. Und er war einfach ein Haudegen, ja, der irgendwie gesagt habe, naja, ich kenne euch vom U-Boot fahren, und hat da vollkommen ruhig reagiert. Es war ein sehr kleines Segelboot, also mit dem sie im Nu fertig geworden wären. Aber das fand ich wirklich eine der, auch wieder so eine typische Begegnung mit Meeressäugern.
Also, und wie ging das dann weiter? Sie haben ihn ja nicht nur beobachtet.
Die haben sich gescannt gegenseitig, haben sich beobachtet, so. Ging über eine Weile, kam zu keiner, also Walschützer nennen es Interaktion. Wenn die also anfangen, wirklich aufs Ruder loszugehen, sondern die haben sich beäugt und sind dann verschwunden. Ja, vielleicht, okay. Weil er so ruhig war. Mhm. Manchmal geht's auf, ja.
Okay. Und vielleicht erzählst du dann mal noch eine der Geschichten, wo es dann die nächste Eskalationsstufe erreicht hatte. Damit, also ich finde das sehr, sehr spannend nachzuvollziehen. Und diese Geschichten hast du dann jetzt ja 40, 50, 60-fach gehört. Wie sozusagen die Chronologie einer solchen Interaktion oder einer solchen Attacke abläuft, um sich da reinversetzen zu können. Wie muss man sich das vorstellen? Wie läuft das dann tatsächlich ab?
Also die meisten von uns haben ja den weißen Hai irgendwann mal gesehen, den Film. Ja, also dieses blutrünstige Tier, was da so im Blutrausch irgendwo so vollkommen frenzy da auf alles losgeht und nach allem schnappt. Das sind so die Bilder, die zuerst auftauchen. Ich habe diese Leute eigentlich ausgewählt, nicht nach den Geschichten, die sie erzählt haben, sondern ob die Videomaterial auch hatten. Weil mir relativ schnell klar wurde, was die Leute erzählen, ist was anderes, als was sie eigentlich tatsächlich erlebt haben. Hm. Und ich habe nur solche Dinge genommen, wo ich das alles überprüfen konnte, was die tatsächlich mir erzählt haben. Und eine typische Attacke, das fiel mir sofort eigentlich auf, dass die Tiere sind vollkommen ruhig. Die sind wie ein deutscher Facharbeiter. Fokussiert, konzentriert, schwimmen also so in einem Kreis, tasten sich langsam von hinten ans Heck einer Yacht ran, drehen sich so auf die Seite. Also die haben ja so hinten so ein Sattelpatch, nennt man das, so eine graue Stelle, die aussieht wie so ein Pferdesattel, die sie hinter der Flosse haben. An der kann man immer gut sehen, wie die Position ist. Dann drehen sie sich, gehen von unten an das Ruder ran, stupsen das mal an, testen so ein bisschen rum, Phase 1. Dann immer wieder weggehen, dann zu dritt kommen, wenn man zu mehreren ist. Vielleicht ein Kleinchen, das dabei ist, noch anleiten. Dann wieder weggehen, wieder so einen Kreis drehen. Auffällig ist dann schon immer so ein ganz energisches Ausblasen. Also so ein richtiger knalliger Blast ist auf den Videos zu erkennen. Manchmal auch ein Blasenkranz, wo die Walforscher, die ich dazu befragte, sagten, naja, das ist jetzt schon ein Zeichen für irgendwas auf der Skala zwischen in dem Tier sitzt viel Energie bis hin zu, das könnte ja auch Wut sein. Ja, oder eine sehr starke Aggression. Emotion, die mit sich körperlich äußert in Kraft. Manchmal ist so ein sogenannter Tailflap dabei, so ein frustrierter Patscher mit der Schwanzflosse zu anderen hin, der eigentlich den anderen signalisiert, hau ab, ist meins. Mhm. Dann immer wieder zurückkehren und dann irgendwann kommt so Phase 3, dieser Moment, wo die also das Ruder packen und dann ein 8-Tonnen-Tier mit aller Kraft und vollem Körpereinsatz, und da wackelt dann auch immer dieses Smartphone in der Hand des Skippers, weil das Boot so vibriert, wo die dann versuchen, dieses Ruder mit aller Kraft wegzureißen. Wenn es im ersten Moment nicht klappt, wieder weggehen, energisch ausblasen, wieder einen Kreis drehen, zurückkommen, nächster Anlauf. Hm. Und was für die Skipper nicht schön ist, das läuft halt manchmal in der Nacht und das läuft manchmal über 3-4 Stunden. Manchmal ist es nach einer halben Stunde rum. Plötzlich kommen sie wieder morgens um 5. Also das ist, jeder Ablauf ist da anders irgendwie. Sie sind sehr experimentierfreudig. Also wenn ich das jetzt neutral sage. Man muss sich auch vorstellen, wenn wir über diese Tiere sprechen, also dein Gehirn und mein Gehirn ist etwa 1,2 Kilogramm. So ein Orca-Gehirn ist etwa 5,4 Kilogramm. Jetzt kann man sagen, der Körper ist auch viel schwerer, aber man weiß mittlerweile, da gibt es tatsächlich auch so Zonen, die für Emotionen zuständig sind. Sie können Emotionen entwickeln, haben Emotionen, so wie wir, und haben aber eine ungeheure Gehirnmasse auch, die sie eben sehr, sehr klug macht, experimentierfreudig, ja, und haben ein ausgeprägtes Sprachzentrum. Also es gibt einen Erlanger Forscher, den ich für mein Buch auch interviewt habe, der jetzt eigentlich sich sicher ist, dass wir, naja, jetzt mit KI, glaube ich, noch schneller, als er es prognostiziert hat, aber dass wir innerhalb von ein paar Jahren, 10 Jahren, die Orcas verstehen werden, was die gegenseitig sagen. Der war
also dass die Sprache entschlüsselt werden kann und man dann wirklich quasi Übersetzungs-Apps oder Programme hat, die übersetzen, was die und dann man möglicherweise sogar mit ihnen kommunizieren kann, indem man ihnen dann auch eine Nachricht zuschickt.
Unfassbar. Naja, also kommunizieren, der Elmar Noeth, der war heute schon so weit, dass er sagte, bringen Sie mir irgendwo 2 Minuten Orca-Laute und beschreiben Sie ungefähr die Situation. Ich kann Ihnen ganz genau sagen, was die miteinander gerade gesprochen haben. Dass die vielleicht gerade sagten, hallo, ich bin der Hans, ich bin gerade rechts. Hallo, ich bin der Ernst, ich bin gerade links. Und da vorne gibt es Thunfisch. Also deswegen bin ich da sehr optimistisch, dass man das bald irgendwie verstehen wird, was die da miteinander sprechen.
Ja, super spannend. Okay, und wir sind jetzt in dem Bereich der Orca-Interaktion angekommen. Da kann man nicht mehr nur vom Abenteuer-Ozean sprechen, sondern kommen jetzt in der nächsten Kategorie an, und zwar am Abgrund der Meere.
Am Abgrund der Meere.
Einer der Abgründe, in die wir heute schauen wollen, sind eben diese Orca-Interaktionen, die nicht mehr komplett friedlich ablaufen, sondern bei denen im Zweifelsfall die Boote auch beschädigt werden. Du hast gerade schon die Situation geschildert, in der am Ende dann ein Ruder abgebissen wird. In 2 dokumentierten Fällen ist es auch schon dazu gekommen, dass durch das Krafteinwirken der Orcas dann das Boot auch so beschädigt wurde, dass dann auch 2 Schiffe tatsächlich gesunken sind.
Da muss ich dich gleich unterbrechen. Also offiziell sind es jetzt 4 bis 5 Schiffe, aber es gibt eine erhebliche Dunkelziffer. Aber offiziell bestätigt sind jetzt 4 bis 5. Ich habe ja für mein Buch auch mit einer Crew sprechen können, wenige Tage nachdem ihr Boot versenkt wurde von den Orcas. Es war witzigerweise auch wieder ein Meeresbiologe, dem das passiert ist. Es sind unheimlich oft Meeresbiologen beteiligt, reiner Zufall.
Ist denn dann schon mal eine Crew in eine Rettungsinsel oder gar ins Wasser gekommen? Weil die Frage sich dann ja stellt, richtet sich dann die vermeintliche Aggression der Orcas oder das Interesse nur auf das Ruder eines Segelbootes? Oder was würde mit Menschen passieren, die dann ins Wasser fallen, ins Wasser gehen? Was würde mit einer Rettungsinsel passieren? Gibt es dazu dann jetzt schon neue Auskunft? Weil die 2 Situationen, die mir bekannt waren, waren ja, glaube ich, so, dass die Leute, bevor das Boot gesunken wurde, schon von dem Boot geborgen werden konnten.
Ja, weil sich diese Interaktionen eigentlich über Stunden vollziehen, ist eigentlich meistens Zeit, irgendwie einen Funkspruch abzusetzen. Mhm. Und entweder kommt ein Boot aus der Nähe, wie im einen Fall, das war ein schwedischer Skipper, der die dann abgeborgen hat. Die Crew waren jüngere Franzosen, also Leute Mitte 30, die unterwegs waren. Es gab aber auch schon Fälle, wo die in die Rettungsinsel mussten. Und die haben übereinstimmend erklärt, also so eine Rettungsinsel muss man sich vorstellen, eigentlich wie so ein Campingplatzzelt mit einem Kinderplanschbeckenrand drumherum. Also da ist unten nur so eine kleine Tuchbahn und außenrum eben wie so beim Schlauchboot eben irgendwas, das schwimmt und oben drüber auch wieder so ein Dach mit einer Zeltbahn. Also nach unten hast du praktisch so eine dünne Stoffschicht. Also wenn da unten ein Orca mal dran stupst, das bietet keinen Widerstand. Ja, die Vorstellung, da in der Nacht irgendwo rein zu müssen, ist nicht schön.
Aber ist da nicht passiert? Also die Orcas sind nicht auf diese Rettungsinsel gegangen und haben da weiter irgendwie gespielt, gestupst, gerammt oder ähnliches?
Nee, bisher ist noch kein Mensch zu Schaden gekommen bei diesen fünf bekannten Untergängen von Yachten. Aber es kann halt durchaus jetzt mal passieren, dass da mal was Blöderes passiert als bisher. Es ist einfach eine Frage der statistischen Wahrscheinlichkeit.
Ja klar, Seenot ist immer gefährlich.
Genau, und dann wird die Stimmung, also es gab schon teilweise Stimmung in der spanischen Küste, wo die Leute sagten, ist halt wieder ein berühmter Segler attackiert worden, aber denkt eigentlich auch jemand an uns, die wir hier sind und die wir eigentlich jeden Tag rausfahren, weil wir Fischer sind, weil wir unsere Freizeit da auf dem Meer verbringen, dass wir da in Gefahr sind. Ja, also du lebst da eigentlich, ist es schon sehr vergleichbar mit dem, was manchmal in Österreich und den Wolfen oder Bären passiert. Ja, da bauen sich schon Ängste auf und man kann da immer nur hoffen, dass da nichts schief geht.
Und die Vernunft siegt, ja. Lass uns noch einmal ganz kurz zusammenfassen, in welchem Bereich das ist, welche Tiere das sind. Tatsächlich, du hast diese Orca Alley angesprochen. Und das ist der Bereich zwischen Brest in Nordfrankreich und der Straße von Gibraltar bis rein ins Mittelmeer, so ein bisschen noch an der südspanischen Küste entlang, in dem es überhaupt zu diesen Orca-Attacken gekommen ist. Wann hat das angefangen? In welchem Jahr? 2000?
Das begann 2020. Eine neuseeländische Meeresbiologin, die Victoria Morris, junge Frau, die aus ihrer Heimat Orcas kennt, eben auch Meeresbiologin ist, also prima da Bescheid weiß. Und die war also da irgendwo im Juni 2020 mit einer Crew unterwegs vor Gibraltar und wurde da also von den Orcas, ich sage jetzt mal salopp, vermöbelt. Ja, das Boot beschädigt das Ruder und das Bekannteste war dann, dass die Neuseeländerin dann sagte, it was totally orchestrated. Also es lief komplett planvoll und orchestriert ab, wie die Orcas das machten. Und die war sehr geschockt davon. Und das hat dann eine britische Journalistin erfahren und danach ging es also so weiter. Wir hatten also bis Ende 2022 ungefähr gemeldet 300 beschädigte Yachten. Die Zahl ist aber viel zu niedrig. Es gibt keine Meldepflicht, es gibt auch keine Statistik. Die wurde von den Walschützern geführt und dadurch fiel das eigentlich immer so sehr harmlos aus, weil die natürlich versuchten zu schützen, was ihr Auftrag ist. Aber tatsächlich habe ich mit Yachtgutachtern für mein Buch gesprochen, die sagten, naja, es gibt da eine erhebliche Dunkelziffer. Die waren also Ende 2022 schon bei geschätzt 500 beschädigten Yachten, weil nicht jeder das meldet. Und das ist also, wir haben jetzt 2023, letztes Jahr gingen die Zahlen nochmal nach oben, obwohl eigentlich die Walforscher das Gegenteil behauptet haben. Aber ich habe deren Statistiken ausgewertet, nochmal für einen Vortrag neulich und habe gesehen, es geht nochmal nach oben. Also das sind erheblich, da passiert schon was.
Ja. Und das Beuteschema in Anführungszeichen sind Yachten zwischen 8 und 15 Metern Länge. Also das sind 90% der Boote, denen solche Interaktionen passiert sind, waren zwischen 8 und 15 Meter Länge. Man muss jetzt trotzdem dazu sagen, auch wenn man in diesem Bereich unterwegs ist, 90% der Segelnden haben überhaupt gar keine Sichtungen von Orcas. Und die 10%, die diese Tiere sehen, da sind auch viele ganz friedliche, klassische, man sieht irgendwo einen Orca und die verschwinden wieder, ohne dass irgendwas Nennenswertes passiert wäre. Aber 2-3% der Segeljachten, die dort unterwegs sind, das sind so die Zahlen, die ich aus deinem Buch da gelesen habe, sind dann tatsächlich irgendwie zu einer Interaktion gekommen, bei der dann teilweise auch das Ruder beschädigt wurde. Und jetzt hast du es gerade nochmal gesagt, es sind nicht nur 2, sondern 4-5 Yachten, die dann tatsächlich letztendlich dadurch so beschädigt wurden, dass sie auch gesunken sind. Und da fragt man sich ja schon, Welche Tiere stecken dahinter? Das gibt's ja sonst weltweit nicht. Das ist jetzt da ein Phänomen und das hat 2020 angefangen mit diesem allerersten Vorfall und seitdem wird das immer mehr. Und man hat auch festgestellt, dass es eine Gruppe von Tieren, die Orcas Iberica, also Iberische Halbinsel, danach sind sie benannt. Und diese Gruppe hat sich das irgendwie angewohnt. Also am Anfang waren das 3 Tiere, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die diese Attacken gemacht haben. Und das wurde dann mit der Zeit immer mehr.
Also es ist, wie du sagst, Orca Iberica, eine Gruppe von Schwertwalen, die vor der Straße von Gibraltar semi-resident war. Semi-resident nennen Meeresbiologen, wenn die Tiere da eben einen bestimmten Teil des Jahres heimisch sind und dann irgendwo mal wieder nicht da sind. Das hat eigentlich mit ihrer Beute zu tun, dem Thunfisch. Sie folgen dem Thunfisch entlang der Küste und der zieht von Island jedes Jahr runter im Winter, Frühjahr, Spätfrühjahr erreicht also die Straße von Gibraltar, geht dann ins Mittelmeer rein, der Thunfisch, und laicht dann irgendwo nördlich von Sizilien, hat der seine Laichgründe, da laichen die dann und dann wandern sie sofort wieder zurück und schwimmen wieder raus. Und die Orca Iberica nutzen also dieses enge Gap in der Straße von Gibraltar, wo sich diese Schwärme so verdichten und wo die halt in Menge vorhanden sind und sind eben da gerade in dieser Jahreszeit zwischen Mai bis Juni, August, ziehen die dann wieder zurück und dann folgen sie ihnen in der Regel. Ja, wieder zurück ein Stück die Küste hoch, so wie du das beschrieben hast, eben oben bei Brest. Daher kommt diese Orca Alley, weil sie eigentlich ihrem Futter nachschwimmen und daher auf der Jagd sind. Das ist aber läuft jetzt, ich habe mir gerade die letzten Zahlen noch angeguckt, was in dem Jahr passiert. Das ist jedes Jahr passiert irgendwas anderes. Also letztes Jahr war zum Beispiel signifikant, da gingen sie das erste Mal ins Mittelmeer rein. Ja, ich war mir sicher, das würde jetzt irgendwie weiter passieren. Es gab ungefähr 30 Attacken im Mittelmeer. Und jetzt, dieses Jahr ist relativ, gerade jetzt vor ein paar Tagen, ist relativ viel wieder vor der Algarve passiert und relativ nah an der Küste, weil es die Theorie gab, nahe im flachen Wasser, da passieren keine Attacken. Kann man auch schon wieder ad acta legen. Ja? Also sie lassen sich immer wieder irgendwas einfallen. Und man sagt, also so ist es ja nun auch wieder nicht, wie ihr Menschlein da dachtet.
Ja, okay. Dann wollen wir uns jetzt mal damit auseinandersetzen, was für Möglichkeiten gibt es, warum diese Tiere das überhaupt machen. Und um das Ganze nochmal einzuleiten, dein Buch heißt ja Das Rätsel der Orcas, wie Orcas sich das Meer zurückholen. Um herauszufinden, ob das wirklich der Fall ist, dass sie sich das Meer zurückholen, wollen wir uns doch einmal ganz kurz verschiedene Motivationen angucken, die oder Begründungen angucken, die dahinter stecken könnten, hinter diesen Orca-Attacken. Mhm. Und der erste Punkt ist die Frage, sind diese Tiere vielleicht krank?
Ja, das ist eine der vielen Theorien. Ich schieße jetzt mal in die Luft. Es gibt 374 Theorien und jeden Tag werden 17 mehr. Und nach diesem Vortrag wird die Welt auch wieder um 25 reicher sein, weil deine Hörerinnen und Hörer miträtseln werden, woran liegt es denn jetzt? Mhm. Die Krankheit ist eine Theorie, die kam ja auch relativ früh ins Spiel, hat aber schon sehr fundierte Annahmen. Es gibt also ganz verschiedene Theorien, welche Krankheiten das sind. Man hat da so zum Beispiel vorgestellt, also eine der großen Gefahren der Weltmeere ist das PCB, chemisches Produkt, was also in der Elektronikindustrie gebraucht wird und was immer wieder in die Meere gelangt. Der Blödsinn an PCB und den Untervarianten ist, sie heißen auch deshalb das dreckige Dutzend, dass sich diese Stoffe überhaupt nicht abbauen, sondern eigentlich ewig erhalten bleiben. Also irgendwo, ihr kennt ja wahrscheinlich alle diese Tabellen, wo man sagt, also ein Fischernetz braucht 500 Jahre, bis es zerfällt, ein Streichholz 3 Monate, eine Aludose 2 Jahre, also irgendwie so. Und PCB gar nicht, ja. Zerfällt überhaupt nicht, bleibt ewig da, verbreitet sich in den Weltmeeren. Gleichzeitig haben Forscher herausgefunden, dass vor der Straße von Gibraltar aus irgendeinem Grund der PCB-Gehalt besonders hoch ist. Also da, wo die Tiere eigentlich heimisch sind und wo sie jagen, gut möglich, dass sich da irgendwas im Gehirn abgelagert hat oder angereichert hat und dass die einfach so irgendein Tier mal irgendwie so ein bisschen crazy wurde darüber und irgendwie anormales Verhalten gezeigt hat. Und dann tritt der große Lerneffekt rein. Diese Tiere sind unheimlich sozial. Also ein Forscher hat mal gesagt, 10% Jagd, 90% Socializen miteinander. Mhm. Tieftauchtraining, üben, spielen, basteln, irgendwas machen, was ausprobieren. Das ein krankes Tier vielleicht das mal gemacht hat und die anderen sagten, ui, ist ja toll, das mache ich jetzt auch. Das will ich jetzt auch machen. Mal sehen, ob ich es hinkriege. Theorie 2 basiert darauf, es gibt eine bestimmte Art von Parasiten, die sich durch Mäuse verbreiten. Und der Parasit hat sich so programmiert, dass er den Mäusen die Furcht vor den Katzen nimmt. Also die Mäuse, da fiel das erste Mal auf, die tanzen dann wirklich vor so einer Katze rum und haben keine Angst mehr vor ihrem Erzfeind. Mhm. Werden dann natürlich gefressen, der Parasit hat sich so programmiert, dass er gefressen wird, beeinflusst dann, pflanzt sich im Katzendarm fort und senkt auch bei jedem, der diesen an dieser Infektion mal durchgemacht hat, der senkt die Risikoquote. Man hat also zum Beispiel auch bei Menschen festgestellt, bei einer bestimmten Berufsgruppe, nämlich Managern, dass viele von denen auch diesen Parasiten mal eine Infektion durchgemacht haben.
Also das ist die Toxoplasmose. Schwangere Personen kennen das, weil da sagt man, genau deshalb sollen Schwangere auch nicht irgendwie das Katzenklo putzen oder ähnliches, weil da genau dieser Parasit drin stecken kann. Und das sind ja auch wirklich irgendwie 70% aller älteren Menschen haben das irgendwie auch in sich schon.
Genau. Senkt also das Risikoverhalten auch bei uns Menschen ab. Und einer der Forscher, die ich für mein Buch interviewt habe, der Jörn Selling, Meeresbiologe, der eben auch Walforscher ist, der sagte, er hat im Hafen von Tarifa, wo also er mit seiner Walschutzstation beheimatet ist, hat er öfter Orcas beobachtet, die um ein Abflussrohr rumschwammen. Mhm. Also gut möglich, da gibt es ja viele wilde streunende Katzen, gut möglich. Also er hält es für absolut möglich, dass die auch unter Toxoplasmose teilweise leiden und auch wieder einer eben so ein komisches Verhalten hatte. Denn das Signifikante für diese Orca-Attacken ist, der erste Schritt war, dass sie die Furcht vor den Booten verloren haben. Dass sie wirklich an diese Boote rangehen und ihnen nicht aus dem Weg gehen.
Mhm. Und ein zweiter wichtiger Punkt ist dann auch die sogenannte Mode, so hast du es zumindest genannt, dass wenn einzelne Tiere was vormachen, andere da schnell mit einem gewissen Spieltrieb dabei sind und anfangen, sowas nachzuahmen. Und da gibt es wirklich eine bemerkenswerte Geschichte aus dem Jahr 1987, wo die Schwertwale Hutmode entwickelt haben.
Genau, das war der Orca Alder. Der fiel in British Columbia auf, weil er plötzlich in der Bucht rumschwamm. Orcas leben immer in Küstennähe, sind also immer in der Nähe der Menschen, deswegen kann man die auch ganz gut beobachten. Der schwamm also immer in der Bucht rum und balancierte einen toten Lachs auf dem Kopf. Also der war halbseitig zerlegt und der schwamm da durch die Bucht und hatte immer so einen Lachs auf dem Kopf. Schwamm da rum und das haben natürlich die Anwohner gedeutet als, wieso setzt sich der jetzt eigentlich einen Hut auf? Was dann passierte, war also sehr, sehr typisch für diese ungeheure Experimentierlust der Orcas, dass sie andere das dann nachmachten. Und dann gab es plötzlich mehrere Gleichaltrige, der Alder war ein Junge, 10, 11 Jahre alt, die haben das dann nachgemacht und das hielt sich dann so ein, zwei Sommer und dann verschwand es wieder. Das war in den 80er Jahren. Und jetzt, witzigerweise, vor 3 oder 4 Jahren, tauchte wieder ein Orca auf, auch wieder ein Jüngerer, 10, 11 Jahre. Der also ebenfalls wieder dort mit einem toten Lachs auf dem Kopf durch die Bucht schwamm. Und dann haben sich die Leute erinnert und sagte, verdammt nochmal, das hatten wir doch. Und da gab es auch ein Foto von damals. Und eine Redakteurin, die das dann offengelegt hat und auch das Rätselslösung dann recherchiert hat.
Also das heißt, wenn es mal irgendeinen Auslöser gab, zum Beispiel die verlorene Angst oder irgendeine Krankheit, die Tiere hatten, und ein einzelnes Tier macht sowas vor, kann es schnell mal zu einem gewissen Trend werden, dass andere Tiere das auch nachmachen und sich somit immer weiter verselbstständigen. Ja, so wie wir das bei uns Menschen eben auch kennen, da gibt es ein paar Trendsetter und andere laufen dem Ganzen dann nach. Eine weitere mögliche Theorie ist der Punkt Jagd, Training und auch Spieltrieb. dass die Orcas möglicherweise an den Booten ihre Jagdmethoden üben. Und du hast es vorhin schon bei dieser grauseligen Geschichte von den Blauwalen erzählt. Eine Jagdmethode bei den Orcas ist tatsächlich auch ihrer Beute die Flossen abzubeißen. Das machen sie nicht nur bei Blauwalen, sondern das machen sie durchaus auch bei ihrer Beute von den Orca Iberica. Nämlich auch bei den Thunfischen werden die Flossen abgebissen. Hältst du es für möglich, dass die Orcas tatsächlich bei dem Boot dann denken, das Ruder ist die Flosse und daran kann ich total unkompliziert unseren Kindern beibringen, einfach das abbeißen als kleines Jagdtraining?
Also das eine ist, dass ich schon absolut überzeugt bin, die Tiere sind intelligent genug zu wissen, okay, das ist jetzt ein Plastikruder. Mhm. Und das splittert. Und das ist nicht so schmackhaft und auch nicht von der Haptik an den Lippen so wohltuend, wie wenn ich jetzt in einen weichen Thunfisch reinbeiße. Mhm. Ja, also stellt euch wirklich vor, ihr habt irgendwas, so ein Donut oder irgendwas, das hat ja alles immer eine Haptik. Und jetzt das Donut-Gefühl ist neben dem Geschmack ja irgendwie auch Wohlbefinden. Also die sind intelligent genug zu wissen, was habe ich da vor mir und was tue ich da? Also das ist jetzt wirklich, ich bin kein Meeresbiologe, aber trotzdem, die sind verdammt schlau und die wissen da schon, was sie tun. Deswegen habe ich diese Theorie, das ist durchaus möglich, dass es ist ja bei diesen Attacken auffallend oft ein Kleinchen in der Nähe, also ein jüngeres, ein Orca-Baby oder ein kleinerer Orca, der dann, manche Skipper meinten dann in der Nacht, also da hat jetzt 17 Mal was Härteres unten an meinem Ruder gerüttelt und dann dürfte da auch immer so ein zaghaftes Rütteln. Die empfinden das ja durchs Ruderrad oder die Pinne nach oben, die spüren das ja, wer da unten arbeitet, 1,5 Meter unter ihnen. Und da hatten die immer das Gefühl, also das ist jetzt ein jüngeres Tier, das angeleitet wird und jetzt auch mal dran darf, aber es ist kein Beweis für Jagdtraining. Ich würde es allgemeiner fassen. Also ein Meeresbiologe sagte mal, ja, ich fahre jetzt wieder auf die Kanaren und beobachte da wieder meine Pilotabende. Und am schönsten ist es, wenn sie Herrenabend machen und Tieftauchwettbewerbe machen. Da verabreden sich die Herren, also die männlichen Pilotwale, und machen jetzt einfach so ein Tieftauchwettbewerb. Also es geht unheimlich viel, genauso wie bei uns Menschen, bei Sackhüpfen, Eierlaufen, Computergames, um Geschicklichkeitstraining. Ja, das machen die auf ihre Art genauso. Mhm. Und ich glaube, es ist eher Geschicklichkeitstraining, würde ich es nennen.
Okay.
Wie kriege ich jetzt am elegantesten dieses Ruder zerlegt?
Also auch das eine mögliche Erklärungsmethode. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich auch der Punkt, dass Tiere sich durchaus auch verletzen an Propellern, an Seilen oder Leinen, die von Menschen im Meer gelassen worden sind. Und dann stellt man sich die Frage, Mensch, wenn das so intelligente Tiere sind, könnte es sein, dass die sich rächen?
Also es gibt eine Theorie. Bei den ersten Attacken war immer sehr auffällig, dass häufiger ein Orca-Weibchen mit dabei war, die den Namen Lucy von den Walschützern bekommen hatte, der eine Finne fehlte. Also die Brustfinne, diese Brustflosse nennt man Finne, und die fehlte. Ich glaube, die rechte fehlte da einfach. Und man hat dann so das Schicksal recherchiert und vermutete, dass die Lucy mit einem Kind in das Netz eines Trawlers geraten ist. Kind konnte sie nicht retten, aber sie konnte sich retten und hat bei der Rettung halt, das sind ja alles so ein Trawler, der zieht da an Stahlseilen so ein langes Netz hinterher, hat bei dem Versuch, sich zu retten, eine Brustflosse verloren. Und das führte also schon zu der Theorie über diese Anwesenheit bei den Bootsattacken, dass man gesagt hat, ja, die Lucy, die war da sehr nachtragend oder ist sehr nachtragend und hat sich das gemerkt. Ob es tatsächlich so ist, keine Ahnung.
Man muss vielleicht noch dazu sagen, dass Orcas, wir haben es ja schon angesprochen, so super soziale Tiere sind. Es kommt häufiger mal vor, dass wenn Jungtiere sterben, dass der Pott der Orcas, also die Gruppe, das Tier trotzdem noch mit sich rumträgt. Teilweise über, ich glaube, 17 Tage wurde das mal dokumentiert, 17 Tage lang das tote Tier immer wieder an der Wasseroberfläche gehalten wurde, damit es vielleicht doch noch weiter atmen kann. Also die haben eine extrem starke Bindung zueinander und stehen auch füreinander ein. Also auch wenn ältere Tiere dann irgendwann krank sind oder sterben und irgendwo anlanden, stranden, dann ist es häufig so, dass der Rest der Gruppe diese Tiere noch begleitet und auch noch über lange Zeit dann in dieser Region bleibt. Also die haben eine extrem starke Bindung zueinander und das macht das Ganze natürlich noch mal ein bisschen plausibler, dass wenn eine Mutter nicht nur ihre Flosse, sondern eben auch ihr Kind direkt an einem Schiff verloren hat, an so einem Fischtrawler, dass vielleicht auch da, ja, dass so eine initiale ein initialer Moment war, dass die vielleicht gesagt hat, Mensch, ich räche mich jetzt daran und damit vielleicht diesen Trend losgestoßen hat. Eine Theorie, das ist eben das Schwierige, das muss man dazu sagen, du hast auch schon gesagt, du bist kein Meeresbiologe, ich bin es auch nicht, auch die Meeresbiologen und Biologinnen, mit denen du gesprochen hast, die können natürlich erstmal alle nur Thesen aufstellen. All das, was wir jetzt sagen, sind mögliche Ansätze, die Licht ins Dunkel bringen, aber natürlich können wir nicht hier wirklich die Wahrheit herausfinden.
Aber dazu nochmal, also das ist bei Säugern typisch, dass wir haben wenig Nachkommen. Also wir laichen jetzt nicht so riesige Eischwärme wie Fische ab, wo das einfach die Reproduktion über die Masse geht, sondern also auch wir Menschen reagieren ausgesprochen, also wütend, wenn man irgendwie an unseren Nachwuchs rangeht. Ja, das ist für die Säuger eher etwas sehr, sehr Typisches und das würde ich eher als große Ähnlichkeit der Orcas zu uns. Wir sind beide Säuger, aus unserer Gewohnheit, sondern auch aus unserer ganzen Entwicklungsgeschichte heraus. Wir haben wenige Nachkommen und wir reagieren äußerst allergisch, wenn da jemand gegen diese Nachkommenschaft aggressiv wird.
Absolut. Also aus menschlicher Perspektive total nachvollziehbar. Man muss ja immer aufpassen, dass man Tiere nicht zu sehr vermenschlicht, aber durch die hohe Intelligenz der Orcas und auch durch diese Ähnlichkeit, was Säugetier und Co. angeht, ja, sind das zumindest Punkte, die ein möglicher, plausibler Ansatzpunkt sein könnten. Ja, und wenn man jetzt noch die Liste komplettiert, dann gibt es durchaus noch Konflikte mit Fischern. Also das Beispiel von Lucy hat ja schon gezeigt, wie eng die manchmal aneinander stoßen. Oft ist es auch so, dass dieselbe Beute, nämlich der Thunfisch, sowohl von Orcas als auch von Fischern gejagt wird. Und die machen das häufig mit Langleinen. Und wenn sie diese dann einholen, die intelligenten Orcas erkennen sofort am Geräusch, okay, jetzt wird hier tonnenweise Thunfisch an die Oberfläche gebracht, warten an der Langleine und snacken die Thunfische einfach so weg. Dadurch entsteht ein Millionenschaden bei den Fischern. Und da kommt es dann durchaus auch zu gewaltsamen Auseinandersetzungen, wo dann auf Orcas geschossen wurde oder alles Mögliche ins Wasser geschmissen wurde, um diese Orcas dann zu vertreiben und eben den Fischfang, die Beute dann zu sichern. Noch dazu ein weiterer Punkt, der die Orcas stört im Zusammenhang mit Schiffen, ist natürlich der Lärm. Denn wir haben schon über die Kommunikation der Orcas gesprochen, die haben eine ausgefuchste Sprache, die sind sehr sozial, kommunizieren permanent miteinander und je lauter es wird, wir kennen das selber auch, wenn man in einem lauten Raum ist, dann wird es irgendwann anstrengend und kompliziert, sich zu unterhalten. Und wenn das auf einmal immer der Fall ist und man nirgendwo mal einen Rückzugsort hat, dann könnte das schon schwierig sein. Gerade in der Straße von Gibraltar ist natürlich die Hölle los. Andererseits muss man sagen, das war ja auch schon immer so, also nicht schon immer, aber zumindest die letzten Jahrzehnte und hat nicht erst 2020 angefangen.
Also die Orcas sehen sehr schlecht, die haben sehr kleine Augen. Das ist, also, ihr alle kennt so den typischen Orca-Kopf mit diesem weißen Augenfleck, der ist aber eher funktionslos. Das ist einfach eine Zeichnung. Das Auge sitzt direkt davor. Es ist sehr, sehr klein. Die sehen also wirklich sehr schlecht. Sie sind Sonarjäger. Und alles, was sie identifizieren im Wasser, identifizieren sie also über dieses Sonar, über diese Umrisse. Und da erzeugt das Gehirn dann ein dreidimensionales Bild, was sie da jetzt genau vor sich haben. Einen Schwimmer oder eine 12-Meter-Yacht mit einem freistehenden Ruder, wie sie es als ihr augenblickliches Spielzeug gerne betrachten. Und dieses Sonar lebt natürlich davon, dass ich Schallwellen aussende und Schallwellen wieder empfange. Du hast vollkommen richtig gesagt, die Straße von Gibraltar ist eine der meistbefahrenen Meeresstraßen, die es auf dem Erdball gibt. Auf der anderen Seite während Corona, also 2021, 2022, während der Pandemie, war ihre Welt plötzlich still. Und ich bin in dem Jahr oder in diesen Jahren um Irland gesegelt und habe tatsächlich oft Delfine getroffen, mehr als vorher, die plötzlich wieder da waren. Also es war schon ein Jahr der, ich sag mal vorsichtig, wenn man das interpretieren will, Meeressäuger-Anomalien. Ja, die kamen näher an die Küste ran oder sie kamen näher an die Boote ran oder whatever. Und dann hat man gesagt, okay, und dann war der Lärm plötzlich wieder da. Also während der Pandemie fuhren keine Fähren, keine Ausflugsboote, keine Fischer, keine Speedboote, keine Freizeitboote. Das Meer war still. Und danach kam es wieder.
Okay, das vielleicht dann, ja, dass die Rückkehr des Lärms die Tiere dann doch nochmal ein bisschen gestört hat.
Also, Theorie.
Wir haben jetzt diese verschiedensten Punkte gehört und sei es Krankheit, sei es Verletzungen, die in Rache resultieren, sei es vielleicht dieses Jagdtraining, sei es Konflikte mit Fischern, sei es der Lärm, die so Auslöser gewesen sein könnten und dann vielleicht auch so eine Art Mode losgetreten haben, so einen Trend. Und ja, das führt so zu den verschiedenen Theorien, die man sich selbst so zusammenstellen kann. Entweder Tiere, die einfach pissed off sind, die sind total gestresst von den ganzen Faktoren, die der Mensch ins Wasser bringt und die ihr Leben schwerer machen. Oder eben auch eher aus der Richtung, dass es so eine Art Katz-und-Maus-Spiel gibt, wo die Orcas einfach sagen, hey, wir sind jagende Tiere und da gibt es etwas wie so ein Boot, woran man trainieren kann, woran man üben kann, woran wir so ein bisschen uns ausprobieren können und aus diesem Grund dahin gehen. Was es genau ist, das werden wir Stand jetzt oder zumindest heute in diesem Podcast-Gespräch nicht final beantworten können. Kurze Frage an dich, hast du so für dich, nachdem du dich so lange damit beschäftigt hast, so gibt es für dich was, was irgendwie am plausibelsten klingt?
Das muss ich natürlich spoilern, ja, was mein Buch angeht, weil das Buch ist ja folgt dem roten Faden der Theorien und ich habe jede Theorie so dargestellt, dass man nach dem Lesen sagt, ja, das ist es jetzt. Und die nächste Theorie ist dann aber genau das Gegenteil und man sagt dann wieder, ja, das ist jetzt
viele. Du musst es aber nicht verraten, wenn du nicht willst, das sage ich dazu.
Ja, ich werfe es einfach mal kurz in den Raum. Ich glaube schon, dass die Tiere uns Menschen sehr, sehr ähnlich sind. Wir experimentieren auch rum, wir holzen so aus Jux die Amazonaswälder ab, wir schrotten gerade das Weltklima, wir machen so viele Dinge, weil wir es können. Ja, wir tun etwas, weil wir es können und weil es niemand gibt, der irgendwie sagt, lass den Schwachsinn. Ja, wir probieren uns aus in vielen Dingen. Ja, und wir sind da alle in einem Boot und tun es aber trotzdem jeder irgendwie auf eine bestimmte Art. Und meine Theorie ist eigentlich, oder meine Hypothese ist was, die probieren sich wahnsinnig gern aus. Es ist eine Mischung aus Mode, Geschicklichkeitstraining, Rache, vielleicht Krankheit auch irgendwo dabei, whatever, wo das in der Kette der Ereignisse überall seinen Ort hat. Aber im Grunde genommen ist ihre Message eigentlich schon klar. Guckt mal her, wir sind auch nicht anders wie ihr. Wir machen jetzt mal einen Blödsinn, weil wir es können. Und weil wir gerade Spaß haben, es bringt uns Lustgewinn. So wie wir Netflix gucken oder irgendwas machen und uns vielleicht gar nicht überlegen, was Netflix da irgendwie an Stromverbrauch erzeugt, irgendwie über Internet oder sonst irgendwas. Gibt es ja schöne Rechnungen. Also wir hängen da ja auch alle mit drin.
Verstehe. Jetzt mal weg von den Erklärungsversuchen, warum das passiert. Ich glaube, was für viele Menschen relevant ist, die sich auf ein Segelboot begeben und durch die Orca Alley reisen, segeln werden, ist die Frage, was mache ich denn, wenn die Orcas ankommen und ich merke, okay, das wird jetzt eine Attacke auf das eigene Boot. Welche Strategien haben sich bewährt? Du hast ja mit den Menschen gesprochen. Hast du irgendwas herausfinden können, welche Verhaltensweisen angesagt sind, um einen möglichst harmlosen Verlauf zu provozieren?
Also es gab so grob gesagt drei verschiedene Phasen. Und in jeder Phase gab es so eine bestimmte Art der Abwehr, die angeraten wurde. Also am Anfang empfahlen die spanischen Behörden vor der Küste Toter Mann spielen. Maschine aus, Segel runter, unsichtbar machen unter Deck. Das war so für 1,5 Jahre mal so das Einzige, wo man sagte, okay, das scheint irgendwie irgendeinen Sinn haben. Ich habe das Buch in einer Phase eigentlich meine Recherchen begonnen und habe eigentlich festgestellt, von den 16 Kapiteln, die ich da drin habe, oder von den 16 Begegnungen, bei 40% hat es funktioniert oder bei 30 und beim Rest gar nicht. Das kann jetzt Zufall sein, aber das war nicht zielführend. Dann hat man also im nächsten Schritt gesagt, hat da einen spanischen Forscher dran gesetzt, einen Walforscher, der Renaud de Stefanis, den ich zuvor auch schon fürs Buch interviewt hatte. Und der bekam ein halbes Jahr verschiedene Yachten zur Verfügung und bekam auch viel Geld und hat da in der Straße von Gibraltar, haben die alle möglichen Versuche gemacht, haben sich also von den Orcas die Ruder zerbeißen lassen und, um rauszukriegen, was dahinter steckt. Sein Ergebnis war also dann, statt toter Mann spielen, Motor an, so schnell wie möglich zur Küste laufen, in flache Gewässer laufen. Weil die Wahrscheinlichkeit statistisch signifikant geringer war, in flachen Gewässern attackiert zu werden. Mhm. Ist natürlich statistischer teilweise Humbug, weil Segler fahren nicht gerne im flachen Wasser, wegen Untiefen und sonst was. Also es gab verhältnismäßig wenige Attacken. Keine Ahnung, ob die dieses Seglerverhalten eigentlich, dass man eher eigentlich von der Küste weggeht, um sicher zu sein. Ja, an der Küste treiben Baumstämme, also keiner segelt da freiwillig entlang. Und das, was jetzt gerade so ist, hat sich aber auch irgendwie, wie gesagt, die neueste Attacke, die ich heute gesehen habe, jetzt vor ein paar Tagen, war also ziemlich nah an der Küste von Portimao auf, ich muss nochmal nachschauen, 5 oder 10 Meter, also irgendwie vollkommen untypisch.
Also 5 oder 10 Meter Wassertiefe, meinst du?
Wassertiefe, ja, okay. Ja, das ist gar nichts mehr. Mhm. Ja, das ist. Und man hat gute Erfahrungen mit sogenannten Oikomi-Pipes gemacht in British Columbia, wenn da so Ölteppiche waren. Das ist also auch eine sehr viel befahrene Tankerstraße, wo die Orcas da sind. Und wenn da jetzt wieder so eine Ölpest war, dann haben die also so Oikomi-Pipes genommen. Stellt euch vor, ein Windspiel aus 3-4 Röhren. Das hängt man hinten an einem Galgen ins Wasser und dann hämmert man halt da voll mit dem Hammer drauf, dass die Schallwellen sich unter Wasser verbreiten. Und es schien die Tiere von den Ölflecken also richtig fernzuhalten. Wird bei uns selten gemacht, weil es, also es muss dazu 2 Meter Röhren auf dem Boot transportieren. Das ist immer ein bisschen blöd. Es geht nicht, aber das wäre so eine meiner Dinge, die ich mal ausprobiert hätte. Aber im Grunde genommen, wenn mich jemand fragt, was würdest du machen, leg dir so ein Set von Abwehrmaßnahmen dazu. Rückwärts laufen war mal ein Thema. Gibt unendlich viele Sachen. Leute haben ihre Ruder Zebrafarben gestrichen, haben Stacheln dran gebaut, haben. Wir sind schon sehr experimentierfreudig, wir Menschen, aber wir sind es halt nicht allein.
Ja. Ja. Und es gab jetzt also nicht eine Maßnahme, die so geholfen hätte, dass man sagen könnte: Leute, wir haben es, wenn ihr das macht, dann machen die Orcas den Bogen um euch.
Also, was ist das im Moment so wirklich das Sicherste ist, ist Segler fahren im Konvoi. So wie im Zweiten Weltkrieg die Schiffe vor den U-Booten, die fahren zu viert oder zu fünft und fahren im flachen Wasser. Und wenn jetzt Orcas auf ein Boot losgehen, dann fangen die anderen an, da zu irritieren und drumherum zu fahren.
Und das scheint zu funktionieren.
Ja, zu mehreren ist es eigentlich, wir sind jetzt auch ein Schwarm. Ja, ja. Der Schwarm geht gegen den Schwarm vor.
Okay, verstehe. Ja, vielleicht schließen wir das Ganze mal mit der Frage ab, welche Aussicht du da siehst. Was glaubst du, wie wird das in den nächsten Jahren weitergehen mit den Orcas Iberica? Glaubst du, dass das plötzlich wieder aufhört oder wird sich das weiter ausbreiten?
Also à la longue, glaube ich, wird es sicher. Im Endeffekt ist es eine Mode, die bringt ihnen weder fortpflanzungstechnisch noch ernährungstechnisch irgendwie weiteren Sinn. Also um diese beiden Dinge geht's ja aus der Sicht der Meeresbiologen oder der Biologen überhaupt im Leben. Also irgend so ein Verhalten muss er uns irgendwo an irgendeiner Stelle weiterführen, entweder weil man satt oder wir sichern unsere Nachkommenschaft. Das tut's nicht. Also wird's über kurz oder lang verschwinden. Wann das ist und wie lang das geht, keine Ahnung. Sie verhalten sich dieses Frühjahr wieder ganz anders, als ich eigentlich gedacht hätte. Ich hätte gedacht, es passiert noch mehr im Mittelmeer. Nichts. Vielleicht kommt es noch. Sie gehen weiter rein ins Mittelmeer. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es wird weitergehen. Und selbst nach diesen vielen Forschungsergebnissen im letzten Jahr hat sich gezeigt, dass die Zahlen eher zugenommen haben. Wobei der Renault eher behauptete, ja, die Zahlen gehen runter, aber das gaben die echten Zahlen eigentlich nicht her.
Okay, ja, dann bleibt es jetzt etwas, was uns die Zeit zeigen wird, wie das Ganze weitergeht. Ist klar, dass du das natürlich weiter gespannt beobachten wirst. Und ich bin da auch sehr gespannt auf den weiteren Austausch mit dir, in welche Richtung das Ganze dann geht. Und zu hoffen bleibt, dass nach wie vor keine Menschen darunter verletzt werden und ja, hoffentlich möglichst schnell das Ganze wieder aufhört. Und man natürlich auch sagen muss, dass die Menschen soweit die Nerven behalten, dass sie sich nicht gegen die Orcas wenden und jetzt anfangen, diese Tiere zu verletzen, um sich selbst zu schützen oder ihnen das eben auszutreiben. Denn das wäre ja das Schlimmste, was passieren kann, dass das jetzt irgendwie weiter eskaliert.
Ja, kann man nur hoffen. Im Grunde genommen ist es halt wirklich so ein Phänomen. Es ist ein Raubtier am Ende des Tages, genauso wie Wölfe, die sind nun mal sehr intelligent. Und wenn das irgendwie jetzt so schützenswert das ist, wenn das zu nah an den Menschen dran ist, dann gibt es die gleichen Konflikte wie bei Wölfen und Bären. Das ist dann einfach, die sind alle experimentierfreundlich und irgendeiner sagt halt dann, nee, das will ich aber jetzt nicht in meinem Hof haben. Ja, das sind so, es ist immer zweischneidig, also wenn man da irgendwie diese Raubtiere schützt, aber sie sind so faszinierende Tiere, dass ich da auch eigentlich über meinen Recherchen, am Anfang habe ich gesagt, nee, ich werde mein Boot mit allen Mitteln verteidigen, würde ich heute nicht mehr sagen. Aber im Zweifel geht es auch ums Überleben.
Flaschenpost. Zu dieser Folge habe ich gleich zweimal eine Flaschenpost bekommen. Und zwar von zwei Personen, die diesen Podcast immer Probe hören. Das sind gute Freunde von mir, Florian Sturm, ihr kennt ihn als Co-Autor und auch als Gast aus diesem Podcast. Und von meinem sehr guten Freund Konstantin Reiber, der auch seit Anfang an diese Folgen Probe hört und mir immer wieder Feedback gibt. Und dieses Orca-Thema, das scheint alle ganz schön zu interessieren. Von den beiden habe ich dieses Mal nämlich auch inhaltliches Feedback bekommen. Und das war jedes Mal sehr spannend. Flo erzählt uns etwas mehr über die Kommunikation zwischen Menschen und Orcas und Menschen und Tieren im Allgemeinen und welche Probleme es damit vielleicht geben könnte. Und von Konstantin, der sehr gerne wissenschaftlich auf dem neuesten Stand steht, erfahren wir was über die neueste Forschung, die ergibt, dass Orcas nicht nur unterschiedliche Vorlieben haben, sondern tatsächlich unterschiedliche Arten sein könnten. Und er erklärt noch etwas genauer, wie die Wahrnehmung der Orcas mit ihrem Sinnesorgan, dem Sonar, funktioniert. Fand ich super, super spannend und dementsprechend habe ich beschlossen, das auch mit euch zu teilen. Wir fangen an mit der Flaschenpost von Flo.
Hallo Chris, ich wollte dir ein ganz kurzes Feedback geben zur Folge. Mir gefällt die grundsätzlich sehr, sehr gut, super interessant und viele spannende Fakten. Bei einem Aspekt wollte ich aber nochmal einhaken und zwar ist der meines Wissens nach nicht so klar und deutlich, wie Thomas den darlegt. Es geht um Tierkommunikation und künstliche Intelligenz. Ich recherchiere auch schon seit einer kleinen Weile und habe gerade gestern ein Interview geführt mit einer Forscherin, die seit über 50 Jahren die Kommunikation von Elefanten erforscht und jetzt auch mit KI arbeitet. Es gibt erste Ansätze und erste Erfolge, nicht nur bei ihr, sondern grundsätzlich in dem Feld. Aber wir sind noch weit, weit, weit davon entfernt, konkrete Aussagen und gesicherte Aussagen zu machen. Es wird mit mathematischen Modellen gerechnet, um dort die Bedeutung und Muster zu erkennen. Die KI kann sehr, sehr gut Muster erkennen, aber dann bleibt ja immer noch der Aspekt, ne? Interpretieren und Bedeutung zuweisen, das ist immer noch eine ganz, ganz andere Sache. Zumal es dort auch immer den menschlichen Bias gibt. Also es gibt Forschungsstimmen, die sagen, die Masse an KI-Informationen, wenn wir die KI nur mit genug Daten füttern, dann kann der menschliche Bias rausgerechnet werden. Andere Forscher sagen, das wird nicht möglich sein, diesen menschlichen Bias rauszurechnen. Deswegen muss man mit den Aussagen da einfach ein bisschen vorsichtig sein. Und ein anderer Aspekt, den ihr noch gar nicht so richtig besprochen habt, der aber auch sehr, sehr groß im Raum steht, sind so ethisch-moralische Fragen. Welche Auswirkungen würde das haben, wenn wir quasi mit Tieren kommunizieren. Man spricht von Wilderei, man spricht von Überfischungsmethoden, von neuen und so weiter und so fort. Also wir können noch gar nicht abschätzen, was wir da mit potenziell anrichten. Und es gibt auch ForscherInnen, die für ein Moratorium in dieser Forschung sich stark machen. Ich schicke dir dazu mal ein paar Links für die Shownotes, wer sich dort mit rein lesen möchte, kann das gerne tun und sende dir ganz liebe Grüße.
Vielen Dank, Flo. Das war auf jeden Fall eine spannende Info. Und jetzt hören wir in die Flaschenpost von Konstantin rein.
Hallihallo, mein Lieber. Ich fand es eine sehr coole Folge. Für dich noch als interessante Zusatzinfo. Es gibt jetzt neue wissenschaftliche Erkenntnisse, ganz aktuell, dass tatsächlich Orcas nicht eine Art sind, sondern dass es genetisch unterschiedliche Spezies sind. Ich habe es jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Also es ist ein Paper, was tatsächlich vor 3 Wochen oder so rausgekommen ist. Also es ist wirklich brandneue Information. Und es ist auch noch nicht offiziell anerkannt, sondern es ist jetzt letztlich ein Paper, was eben diese genetische Unterscheidung vorgenommen hat und nochmal durchgeht, was die äußeren Unterschiede sind. Bisher war es so, dass sozusagen Orca-Familien als unterschiedliche Ecotypes, also Ökotypen, unterschieden wurden. Und jetzt ist man eben dabei zu sagen, okay, man sollte eben sagen, es sind 2 unterschiedliche Spezies. Und das hat vor allem deshalb wichtige Implikationen, weil es geht da in diesem Paper um die pazifischen Orcas vor der kanadischen Küste. Und da gibt es eben die Residents und die Transients. Die Transients essen die Marine Mammals, also die Säugetiere, und die sind nicht so bedroht, sondern besonders bedroht sind die Resident Orcas, weil die essen vor allem Lachs und wollen auch eigentlich nicht wirklich was anderes essen außer Lachs. Das Problem ist nur, dass in Nordamerika viele von den Lachsbeständen sehr gefährdet sind durch große Staudämme. Wenn man jetzt eben sagen könnte, ja, es ist eine eigene Spezies, dann hat man den Vorteil, dass man eben sagen kann, okay, um die Spezies zu schützen, müssen diese Staudämme weg und die Lachsbestände müssen sich wiederholen, weil die eben so selektiv nur Lachs essen und tatsächlich deren Stoffwechsel so funktioniert, dass die gar nicht so gut dazu in der Lage sind, anderes Essen außer Lachs und ähnliche Meeresfische zu verdauen und zu verwerten, weil eben der genetische Unterschied so groß ist. Und die haben sich wirklich vor 100.000 Jahren abgespalten von einem gemeinsamen Vorfahr. Und wahrscheinlich war so das letzte Mal, dass ein Interbreeding stattgefunden hat, also dass sie sich untereinander verpaart haben, wahrscheinlich vor 10.000 Jahren das letzte Mal stattgefunden hat. Ein anderes Thema, was ich einfach immer spannend finde, wenn über Orcas geredet wird, was, finde ich, etwas zu kurz kommt, ist, dass ein Riesenunterschied zwischen der Wahrnehmung von Orcas und von uns ist, und er hat es ja auch so schön gesagt, ja, die arbeiten mit Sonar. Und wir denken immer so, ja, so nah, ne, klar, man sieht dann so die Oberflächen von allem, so wie wir sehen, und denken, das, was wir sehen, sehen die auch. Aber was der spannende Unterschied ist, dass die durch Gewebe durchgucken können. Also für einen Orca sehen wir oder einen Wal nicht nur unsere Oberfläche, so wie wir das sehen, sondern die können durchgucken. Und die können tatsächlich in den Körper reingucken, durch Luft können sie nicht durchgucken. Und durch Knochen wahrscheinlich auch nicht. Aber die können halt wirklich mit einem Ultraschallgerät in die Körper von anderen Lebewesen reinschauen, was ich total cool finde. Und deshalb glaube ich auch, dass die extrem klar unterscheiden können zwischen einem Boot und einem Lebewesen, weil die natürlich sehen, das hat eine komplett andere Oberfläche. Da wird der Schall komplett reflektiert und nichts von dem Schall geht rein in den Körper, wie es jetzt zum Beispiel bei einem Menschen ist. Und deshalb glaube ich auch, ist das auch der Grund, warum Orcas keine Menschen angreifen, die sehen oder hören, muss man es ja eigentlich eher sagen, dass an uns nichts dran ist, was irgendwie nahrhaft ist. Wahrscheinlich löst bei denen die Schallreflexionseigenschaft von Fett wahrscheinlich aus, dass ich denke, oh geil, lecker. Und deshalb lösen wir bei denen gar nicht aus, oh geil, lecker, weil wir gar kein Fett enthalten.
Ja, Konstantin, vielen lieben Dank auch für diese Infos. Und jetzt springen wir in die letzte Kategorie mit Thomas Käsbocher.
Ebbe oder Flut?
Ich stelle dir jetzt kurze Entweder-Oder-Fragen oder Halbsätze und du kannst die einfach nach Bauchgefühl beantworten. Mhm. Auf dem Segelboot lieber Orcas begegnen oder nicht?
Ja, lieber nicht. Also wenn es friedlich ist, gerne, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt diese Erfahrung bräuchte.
Mhm. Langfahrt oder kurzer Turn?
Immer viele kurze.
Also lieber viele kurze Segelturns machen, statt ganz, ganz lange unterwegs zu sein.
Ja.
Das Zitat, Segeln ist die absolute Freiheit, ist richtig oder falsch?
Falsch.
Weil?
Die Pandemie hat gezeigt, ich habe bis dahin auch immer von der Freiheit der Meere geschwärmt, aber der Grenzenlosigkeit, weil ich sie immer so empfand. Ja, aber die Pandemie hat gezeigt, also ich kenne kroatische Hafenbetreiber, mit denen habe ich während der Pandemie telefoniert, die sagten, selbst wenn du jetzt vor dem Hafen wärst, ich dürfte dich nicht reinlassen. Ja. Es gab x Einzelschicksale von Leuten, die irgendwo hängen blieben, auf einer griechischen Insel nicht einklarieren konnten, nicht mehr vorwärts, nicht mehr rückwärts konnten. Diese unsichtbaren Mauern durch Bürokratie und Gesetze, die sind schon enorm. Und trotz allem, dass ich beim Segeln, wenn ich aus dem Hafen fahre, immer noch laut juchzen muss, selbst nach 25 Jahren über diese ungeheure Grenzenlosigkeit und manchmal auch aus Lust einfach nur 10 Seemeilen, 20 Kilometer von der Küste wegsegle, weil ich dann das Gefühl habe, endlich habe ich Platz zum Atmen. Mhm. Die Illusion der Grenzenlosigkeit habe ich nicht mehr.
Mhm. Segeln lieber Einhand oder mit Crew?
Lieber Einhand. Ist gefährlicher, sollte man eigentlich auch nicht so machen, weil das im Zweifel ist wie Bergsteigen, niemals allein auf dem Berg, niemals allein runter. Aber ich bin gern allein da draußen.
Mhm. Ein Tipp für alle, die Lust darauf haben, auf ein Segelboot zu steigen und so lange um die Welt zu reisen.
In kleinen Schritten probieren, bin ich seekrank oder bin ich nicht seekrank? In kleinen Schritten immer mal wieder ausprobieren. Wie fühlt sich das an? Das Ideal der Vorstellung, dass du da auf See bist, dein Boden schwankt ständig, es kippelt, es wackelt. Mhm. Es hat niemals Ruhe. Wenn du dir dein Boot dreht sich in der Nacht, in dem du vor Anker drauf schläfst, vielleicht dreimal, vielleicht 35 Mal um sich selber und du liegst da drin und es dreht sich. Das hat schon viel mit Entbehrungen oder oft mit Müdigkeit zu tun. Ja. Mhm. Also Segeln ist ein schönes Bild, aber die Realität, die sollte man sich in kleinen Schritten annähern und für sich selber ausprobieren, ist es das richtige Ding für mich.
Mhm. In 5 Jahren werden die Orcas Iberica?
Die Orca Iberica in 5 Jahren. Ich hoffe, dass nichts passiert. Und dann sind sie wieder friedlich zu ihren Thunfischen und dem Verspeisen von Thunfischen zurückgekehrt. Und die Welt wird wieder schön und gut. Aber keine Ahnung, im Moment sieht es noch nicht ganz so danach aus.
Und in 5 Jahren werde ich?
In 5 Jahren bin ich hoffentlich immer noch hier auf dieser schönen Insel. Sie ist tatsächlich schön, weil ich noch nie beim Ballermann war, sondern es ist für mich eine zum Segeln. Also eine der wildesten und schönsten Inseln, aber nur an der Nordküste, weil das 80 Kilometer eine einzige Felswand ist. Ich hoffe, ich werde noch segeln und wenn nicht, fahre ich französische Kanäle entlang, wie ich das immer schon mal tun wollte. Den Canal du Midi oder irgend sowas auf dem Hausboot oder irgend sowas Gemächliches und Ruhiges.
Sehr schön. Lieber Thomas, ich danke dir für das Gespräch und die ganzen Infos, die du für die Orcas zusammengetragen und jetzt hier im Podcast mit uns geteilt hast. Ich drücke dir die Daumen, dass du in 5 Jahren noch ganz wild am Segeln bist und diese Fantasien von dem Gemächlichen auf dem Kanal rumdümpeln dann für irgendwann in 10, 20, 30 Jahren dann ansteht. Und ja, vielen lieben Dank und alles Gute dir.
Ja, danke Christian. Ich möchte nur erwähnen, wer mein Buch erwerben will, gibt es überall im Buchhandel. Das Rätsel der Orcas kostet 24,95. Vielleicht habt ihr Appetit drauf gekriegt. Ich freue mich, gibt es auch als E-Book. Ich habe das in meinem eigenen Verlag Millemari verlegt. Also auf millemari.de kann man es auch bestellen. Dann sehe ich auch, wie viele Leute bei dir jetzt zugehört haben. Wäre mir eine Freude, wenn ich da den einen oder anderen ab heute Nachmittag entdecke.
Unbedingte Empfehlung. Ich habe das komplett durchgelesen und fand es wirklich super spannend, was man da alles über die Orcas lernt. Und durch diese ganzen Theorien, die da aufgemacht werden, ne, das sind, wie gesagt, Theorien, aber was hängen bleibt, ist natürlich ganz, ganz viel Wissen, was im Hintergrund dahinter steckt. Und das sind wirklich sowas von faszinierende Tiere. Das Ganze schön erzählt, auch immer wieder sehr spannend mit den Geschichten von den Seglern und Seglerinnen, die dann diese Interaktionen erleben mussten. Und dementsprechend schaut da unbedingt mal nach.
Tschüss, macht's gut. Alles Gute.
Danke, dir auch. Das war Thomas Käsbucher in einer Folge, die komplett im Zeichen der Schwertwale stand. Thomas hätte eigentlich noch so viel mehr zu erzählen, aber dieses Thema war so spannend und ich fand es auch gut, dass wir dieses Mal so viel Wissen, so viele verschiedene Theorien da reinbekommen haben, dass tatsächlich nicht so viel Platz für die anderen Geschichten war. Vielleicht folgen die ja zu einem späteren Zeitpunkt. Und diese Folge lässt mich jetzt zurück mit ganz, ganz viel, was ich über die Orcas gelernt habe. Wer hätte zum Beispiel gedacht, dass Orcas Hutmode haben? Wahnsinn. Aber natürlich macht diese Folge auch deutlich, dass das Ganze kein Spaß ist. Menschen geraten in Seenot und das ist ernst zu nehmen. Und andererseits macht man sich natürlich Sorgen darüber, wie reagieren eigentlich die Menschen auf die Gefahr, die durch Orcas, die sich dieses Verhalten eben antrainiert haben, entsteht. Da wünsche ich mir wirklich sehr, dass viele Leute so ruhig und besonnen bleiben, wie Thomas das ist. Und deswegen ist mir das als Quintessenz aus diesem Gespräch nochmal ganz, ganz wichtig. Natürlich wünsche ich niemandem, dass die eigene Yacht beschädigt wird oder im schlimmsten Fall sogar sinkt und man selbst in Seenot gerät. Trotzdem finde ich, die Einstellung, mit der wir uns aufs Meer begeben, ist die eines Gastes. Wir haben die Möglichkeit, dort zu sein, ohne dass wir da wirklich hingehören. Zumindest nicht so wie die Bewohner der Meere. Und dementsprechend sollte all unser Verhalten auch den Respekt eines Gastes gegenüber seinem Gastgeber ausstrahlen. Und wenn uns das Verhalten der Gastgeber nicht passt, dann steht es uns doch frei, dort nicht mehr zu Besuch zu kommen. Ich hoffe, diese Folge hat dir gut gefallen, hat dich vielleicht auch inspiriert. Und wenn dem so war, dann freue ich mich riesig darüber, wenn du dem Podcast eine gute Bewertung dalässt. Auf Spotify zum Beispiel kann man dem Podcast 5 Sterne geben. Falls du ihn bei iTunes hörst, kannst du dort neben den Sternen auch eine schriftliche Bewertung dalassen. Und das geht nicht nur darum, dass ich das Feedback bekomme, sondern vor allem darum, dass die Algorithmen auf den entsprechenden Seiten feststellen, oh, der Podcast, der kommt ja richtig gut an. Dann fangen sie nämlich auch an, immer mehr Leuten diesen Podcast vorzuschlagen. Und die Geschichten von den Helden der Meere werden immer mehr Menschen erzählt. Das liegt mir natürlich sehr am Herzen, deswegen würde ich mich da über eine gute Bewertung freuen. Und natürlich habt ihr immer die Möglichkeit, diesen Podcast auch zu teilen und weiterzuempfehlen. Und ich weiß, viele von euch machen das schon. 2023 gehörte Helden der Meere zu den Top 1% der am meisten geteilten Podcasts weltweit auf Spotify. Das finde ich ganz beachtlich und da wünsche ich mir natürlich, dass das auch so bleibt. Dementsprechend, falls diese Folge irgendeiner Person besonders gut gefallen könnte, die dir jetzt gerade in den Kopf kommt, dann freue ich mich, wenn du diesen Podcast mit ihr teilst. So, das war's von dieser Folge. Wir hören uns in 14 Tagen wieder bei der nächsten Episode von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.